Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Ich freue mich auch, dass der Andreas mir keine Predigt vorweggenommen hat, so wie er das gerade gesagt hat, sondern dass ich ein paar Gedanken mit euch bewegen darf. Und wir freuen uns ganz besonders über dieses Freudenfest, über diese Taufe von euch Vieren. Und als ich über Taufe nachgedacht habe, da musste ich ein bisschen grübeln. Und mir ist eine Geschichte eingefallen von einem Mann, dessen unglaubliche Geschichte, würde ich sagen, in einer Taufe mündet am Ende. Und ihr, die hier sitzt, ihr vier, habt mindestens eine Sache mit diesem Mann gemeinsam. Und ich will ihn euch vorstellen, euch diese Geschichte erzählen, euch mit reinnehmen. So sieht ungefähr der Alltag dieses Mannes aus. Ich lese euch vor. Es war ein Tag wie jeder andere. Wie fast jeden Tag wurden ihm raue Männer mit schweren Vergehen übergeben, die er einbuchten sollte. Täglich hatte er mit Schwerverbrechern zu tun und durch seine jahrelange Routine hatte er die Jungs eigentlich immer gut im Griff. Nur diesmal geschah etwas äußerst Ungewöhnliches und alles kam anders als erwartet. Ihm wurden zwei Männer übergeben, religiöse Spinner, die einen Aufruhr unter dem Volk anzettelten, so wurde ihm zumindest gesagt. Diese sollte er unter Verschluss in den Kerker schmeißen. Und auch wenn die Männer nicht gerade den Eindruck erweckten, als seien sie typische Schwerverbrecher, tat er, was ihm befohlen wurde, und er steckte sie in den sichersten Teil des Gefängnisses. Noch dazu, um sicher zu gehen, hat er ihre Füße in einen Block gespannt, sodass wirklich kein Loskommen war. Der Tag neigte sich dem Ende entgegen und so langsam kehrte Ruhe im Gefängnis ein, aber um Mitternacht, als eigentlich alles schlafen sollte, war es vorbei mit der Ruhe. Obwohl die zwei Männer im sichersten Teil des Gefängnisses allen Grund zur Trauer gehabt hätten, sangen sie fröhlich Lieder und beteten zu ihrem Gott. So etwas hatte der Gefängniswärter in seinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Und das war schon genug eigentlich, aber es kam noch dicker. Und das, was jetzt passiert, kann man kaum in Worte fassen, aber wir lesen davon in Apostelgeschichte 16, Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein. Und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jeder Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen, und all die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Eigentlich stecken wir gerade mitten in der Predigtreihe über den Philipperbrief. Und wir unterbrechen diese Predigtreihe heute in gewisser Maßen, weil wir dieses besondere Ereignis der Taufe haben. Und trotzdem hat diese Geschichte ganz viel mit dem Philipperbrief zu tun. Andreas Angerer hat uns vor 3 Wochen mit da reingenommen, dass diese Begebenheit stattgefunden hat und dass diese Begebenheit in Philippi stattgefunden hat. Ja, und dass dort eigentlich diese Gemeinde, an die Paulus später den Brief schreibt, gegründet wurde. So ist sie entstanden. Und ich will das gerne nochmal aufgreifen, diese ganze Geschichte, weil sie eine ganz zentrale Frage bewegt, die nicht nur diesen Gefängniswärter, nicht nur diesen Kerkermeister bewegt, sondern jeden Einzelnen von uns in unterschiedlicher Hinsicht im Leben immer wieder beschäftigt oder bewegt oder uns in die Quere kommt. Und so ist das Thema von diesem Text, über das wir heute uns ein paar Gedanken machen wollen, eine unglaubliche Rettung. Dieses Ereignis, was wir uns gerade angeguckt haben, was ich so vorgelesen habe, lässt sich ganz leicht überlesen. Aber für diesen Kerkermeister, wenn man sich das mal vorstellt, hat es sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Nichts ahnend sperrt er diese zwei Männer, für ihn erstmal noch religiösen Spinner, ein und schläft abends dann ein. So wie jeden Abend eigentlich, bis er mitten in der Nacht aufwacht und feststellt, dass alle Gefängnistüren offen sind. Gott hat ein gewaltiges Wunder geschehen lassen, hat ein Erdbeben geschickt, sodass die Gefängnismauern eingestürzt sind und dass die Fesseln von allen Gefangenen gelöst sind und dementsprechend alle Gefangenen weg sind. Für den Gefängnisaufseher ein absoluter Schockmoment. Ein Moment der totalen Verzweiflung, ein Moment, mit dem sein ganzes Leben, sein gesamtes Leben auf dem Spiel steht. Wenn man das mal bedenkt, sein Job ist in Gefahr. Sein Ansehen vor Leuten, das er hat, ist dahin. Die Loyalität, der Ruf, den er zu seinem Vorgesetzten hatte, ist ebenfalls flöten gegangen in dem Moment. Und auch das persönliche Ziel vielleicht, dass ihm nie einer von seinen Gefangenen entkommen wird, all das ist dahingerafft. All das ist vorbei und totale Hoffnungslosigkeit kehrt bei diesem Mann ein. Alle Gefangenen scheinen entkommen und das ist das Ende für jemand, der Gefängniswärter ist. Und er sieht in seiner Verzweiflung nur eine einzige Möglichkeit, einen einzigen Ausweg und dieser Ausweg ist Selbstmord. Das scheint ihm das Einzige zu sein, was ihn jetzt aus der Affäre ziehen kann und er ist bereit, Selbstmord zu begehen. Und voller Hoffnungslosigkeit will er sich schon umbringen, ist kurz davor, sich in sein Schwert zu stürzen, bis er eine Stimme hört. Und diese Stimme sagt, tu dir kein Leid an, wir sind alle hier. Es ist die Stimme von Paulus, der diese Worte ruft und der diesen Mann vor dem sicheren Tod bewahrt. Damit. Er beruhigt diesen Gefängnisaufseher und sagt ihm, mach dir keine Sorgen, wir sind alle hier. Und dieser Gefängnisaufseher kann das kaum glauben. Er fordert Licht, um sich von dieser Tatsache selbst zu überzeugen. Und er tritt selbst von der Finsternis ins Licht und steht auf einmal vor diesen beiden Gottesmännern, vor Paulus und Silas. Und er fällt zitternd vor ihnen auf den Boden, wie wir das gelesen haben eben, und fürchtet sich, ist überwältigt von dieser gesamten Situation. Er empfindet große Ehrfurcht vor diesen Gottesmännern, wo er gemerkt hat, Gott greift ein, wenn ich diese Männer angreife. Und Gott hat sie gerade kurzerhand aus dem Gefängnis befreit. Und während dieser Gefängnisaufseher sie aus dem Gefängnis herausführt, sie mitnimmt, kommt er zu einer ganz entscheidenden Frage. Eigentlich zur alles entscheidenden Frage. Und diese Frage heißt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Eine Frage, die sich jeder von euch Vieren in der Vergangenheit schon mal gestellt hat und die sich hoffentlich jeder von uns in seinem Leben schon mal gestellt hat, weil sie dreht sich um Leben und um Tod. Dieser Mann sieht sich auf einmal bloßgestellt vor Gott, seinem Schöpfer. Und er realisiert, ja, diesen Gott gibt es wirklich. Er ist wirklich real. Gerade eben noch hat er erlebt, wie Gott diese Männer aus dem Gefängnis befreit hat, wie er übernatürlich eingegriffen hat, wie er ein Erdbeben geschenkt hat und diese Männer auf einmal frei rausmarschieren können. Aber im gleichen Atemzug, in dem er erkennt, dass es diesen Gott wirklich gibt, erkennt er auch, dass er mit seinem Leben diesem Gott gegenüber verantwortlich ist. Und er versteht in diesem Moment, dass er ein Problem hat, dass er Rettung braucht. Er fühlt sich wie ein Mann, der hilflos auf offenem Meer treibt, dem Tode ausgeliefert. Keine Chance. Er braucht Rettung. Aber die Frage ist, wovor muss er denn gerettet werden? Er erkennt, dass es diesen Gott gibt und er erkennt, dass dieser Gott vollkommen perfekt ist, dass dieser Gott heilig ist, so wie die Bibel das immer wieder beschreibt, und dass er hingegen als Mensch viele Fehler hat, viele Sünden hat und vor diesem Gott niemals bestehen kann. Dieser Kerkermeister, der sonst andere Leute eingesperrt hat, merkt selbst, dass er gefangen ist. Gefangen in seiner Schuld, gefangen in seiner, so wie die Bibel das beschreibt, Sünde. Er ist gefangen darin, als sündiger Mensch eines Tages vor Gott treten zu müssen und zu wissen, ich habe keine Chance, ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Ich habe Gott in meinem Leben einfach ignoriert, seine Maßstäbe links liegen lassen, über den Haufen geworfen, mein eigenes Ding gemacht und habe sie in jeglicher Hinsicht übertreten. In meinen Gedanken, in meinen Worten und in meinen Taten. Und nicht zuletzt, gerade eben, auf eine Art und Weise, dass er sich denkt, ich habe Gottes Männer eingesperrt und Gott hat mir gezeigt, wie gewaltig er ist und er sie befreit hat. Aber damit habe ich mich schuldig gemacht an diesen Männern. Und die Frage, die in dem Kopf von diesem Mann kursieren muss, ist, Wie um alles in der Welt soll ich vor diesem berechtigten Gericht Gottes bestehen? Wie um alles in der Welt soll ich vor Gott bestehen? Wiederum erkennt er, dass sein Leben auf dem Spiel steht. Diesmal nicht nur sein Leben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, sondern sein ewiges Leben. Die Frage für ihn ist, wo wird er mit seinem verkorksten Leben eines Tages landen? Wird er bei Gott sein, im Himmel, oder vielleicht auf der Gegenseite, in der Hölle? Er weiß, dass der Tag kommen wird, dass er seinem Schöpfer gegenübertreten muss und dass er Rechenschaft ablegen muss über sein Leben. Und die Frage, die dann da sein wird, ist, wodurch kann er vor einem Heiligen, vor einem perfekten Gott bestehen? Nicht nur für ihn kommt dieser Tag, sondern für jeden von uns kommt genauso dieser Tag. Auf uns wartet dieser Zeitpunkt und er ist vielleicht noch in weiter Ferne, wo wir unserem Schöpfer gegenübertreten müssen und wo wir Verantwortung für unser Leben übernehmen müssen vor ihm. Und die Frage ist für uns, was wirst du ihm dann sagen? Was wirst du sagen? Wodurch kannst du vor Gott bestehen? Wie beantwortest du diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Zunächst mal für dich selbst, ganz persönlich, der du und der ich, genauso wie dieser Kerkermeister, schuldig sind vor Gott und nicht vor ihm bestehen können, der wir Rettung brauchen, aber auch anderen gegenüber, die uns vielleicht diese Frage stellen. Was ist denn, wenn Gott uns auf einmal Menschen vor die Füße stellt, die mit dieser Frage kommen, die uns fragen, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Vielleicht ein Nachbar oder ein Verwandter oder ein Freund oder ein Bekannter, vielleicht auch jemand ganz Fremdes. Was ist dann? Kann ich antworten auf diese Frage? Kann ich ihm helfen in dieser verzweifelten Situation und ihm wirklich Perspektive und Rettung zusagen? Es gibt in diesem menschlichen Leben nichts Wichtigeres, als sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil sie ist wirklich entscheidend über Leben und Tod, über Himmel und über Hölle, über Gottes Ferne und Gottes Nähe. Sie entscheidet über Ewigkeit. Und deshalb ist sie so wichtig. Und ich will einladen, darüber nachzudenken, über diese Frage. Wenn du dir selbst irgendwie bewusst wirst, ja, ich erkenne genauso wie dieser Kerkermeister, dass ich schuldig bin vor Gott und dass ich vor Gott nicht bestehen kann, will ich einladen, will ich dir Mut machen, dass du dich auf die Suche machst nach Antworten. Weil es gibt eine Antwort. Sehr wahrscheinlich werden die allermeisten von uns nicht sowas erleben wie dieser Kerkermeister mit riesigem Erdbeben und so ein krasses Eingreifen Gottes, aber vielleicht erinnerst du dich an eine Situation in deinem Leben, wo du gemerkt hast, wo du das genauso realisiert hast, ja, diesen Gott gibt es, er ist da, er ist real und ich habe eine Verantwortung vor diesem Gott, ich kann vor ihm nicht bestehen. Und ich hoffe, dass ihr euch zurückerinnern könnt, wenn es so eine Situation gab oder dass ihr euch auf die Suche macht, wenn es diese Situation noch nicht gab und dass, bevor ihr in diese Verzweiflung geratet, wie dieser Mann und kurz davor seid, euch das Leben zu nehmen. Wenn du diese Frage für dich persönlich schon beantwortet hast, und ich weiß, dass das viele hier haben, wenn du Frieden gefunden hast mit Gott, dann will ich dir Mut machen, dass du dafür betest, dass andere dir diese Frage stellen. Dass du ganz bewusst sagst, Herr, ich will mich gebrauchen lassen von dir, dass ich Menschen den Weg zur Rettung zeigen darf. Weil es gibt haufenweise Menschen, denen wir begegnen, die in Situationen von Hoffnungslosigkeit stecken und die absolut Rettung brauchen, die diese Frage bewegen, manchmal offensichtlich, manchmal unterschwellig, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Es gibt in diesem begrenzten Leben nichts Wichtigeres, als über ewige Dinge zu sprechen. Es gibt nichts Wichtigeres, als über Rettung zu sprechen, weil es kommt der Tag, da wird es zu spät sein. Und deshalb lasst uns die Zeit nutzen, mit Menschen über Rettung zu sprechen. Umso spannender ist die Antwort, die wir hier sehen in diesem Text und die damit verbundene Hoffnung, die Paulus und Silas diesem Mann zusprechen können. Sie antworten nicht, wie das vielleicht heute viele tun würden, tu dies und jenes und dann wirst du gerettet werden, halte alle Gebote und dann wirst du gerettet werden. Das sind so gängige Antworten, ja, wenn du das tust, dann kannst du vor Gott bestehen. Sie wissen, das wird nichts bringen, das ist zwar gut, aber sie wissen gleichzeitig, es gibt keinen einzigen Menschen, der so gut ist, dass er vor Gott wirklich bestehen kann. Deshalb ist ihre Antwort eine ganz andere und es ist die alles entscheidende Antwort, die einzig gültige Antwort, würde ich sagen. Und diese Antwort heißt: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Interessanterweise ist es an dieser Stelle wie so ein Wechselspiel von diesem Begriff Herr. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Dieser Kerkermeister kommt zu Paulus und Silas und sagt: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und diese Anrede Herr drückt eigentlich aus: Ich unterstelle mich dir, ich achte dich hoch. Ja, das war damals eine Form davon, das so auszudrücken. Und das macht ja auch dieses zitternde Niederfallen von diesem Kerkermeister deutlich, was wir eben gesehen haben. Aber Paulus und Silas verweisen in dem nächsten Vers, in dem sie sagen, glaube an den Herrn Jesus, verweisen sie auf den einzig wahren Herrn. Weisen sie von sich weg und auf den einzig wahren Herrn. Den einzig wahren, dem man sich unterstellen muss und dem man Autorität geben muss. Und das ist Jesus Christus. Deshalb sagen sie, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Mit anderen Worten könnte man sagen, sie verkündigten ihnen das Evangelium. Sie sagten ihnen die beste Nachricht der Welt, die ein Mensch nur hören kann. Und diese Nachricht ist, du kannst nichts tun, um gerettet zu werden, aber Jesus hat alles getan, um dich zu retten. Er hat das Leben gelebt, das du eigentlich als Geschöpf Gottes hättest leben sollen. Ein Leben, das Gott gefällt. Ein Leben nach Gottes Maßstäben. Ein perfektes Leben. Er hat die Schuld bezahlt, die eigentlich deine Schuld gewesen wäre. Er hat die berechtigte Strafe erlitten, die du eigentlich verdient gehabt hättest. Deshalb ist er am Kreuz gestorben, an dem du eigentlich hättest hängen müssen. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und wir wissen das, damit du und ich in Ewigkeit mit ihm leben dürfen. Und das alles hat er getan aus freien Stücken, aus Liebe zu dir und zu mir. Paulus drückt es sehr gut aus, finde ich, in 1. Thessalonicher 5, die Verse 9 und 10, wo er sagt, denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus die Rettung in Besitz nehmen. Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Gott bietet diese Rettung jedem Menschen an. Aber es gibt eine Grundvoraussetzung dafür. Und die haben wir eben gesehen und die sehen wir in diesem Text. Und diese Grundvoraussetzung heißt Glauben. Glaube, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er existiert hat, dass er real ist. Glaube, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und glaube, dass er wieder auferstanden ist und lebt. Und das alles, damit du ein Leben mit ihm schon hier und jetzt führen darfst, aber ein Leben auch mit ihm in Ewigkeit führen darfst. Damit du hier und jetzt unter seiner guten Herrschaft leben darfst wieder, so wie er sich's eigentlich ursprünglich gedacht hat. In diesem Angebot Gottes steckt wahre Hoffnung und wahre Rettung. Und du darfst diese Rettung für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen, wenn du das noch nicht getan hast. Und das ist völlig egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist. Was du auf dem Kerbholz hast, was du getan hast, wo du schuldig geworden bist. Seine Rettung, sein Angebot steht und wir sind herausgefordert, darauf zu reagieren, es anzunehmen oder es abzulehnen. Der Kerkermeister und alle, die in seinem Haus waren, haben das verstanden. Haben verstanden, ja, wir können nichts tun, damit wir gerettet werden, sondern Gott hat alles getan, Jesus hat alles getan und wir brauchen diese Rettung. Sie nehmen es an, ja, sie bekennen das, sie nehmen dieses Geschenk an. Und eine logische Folge daraus war, dass sie sich taufen ließen. So lesen wir in diesem Text. Und da sind wir bei dem, was heute hier passiert. Die Taufe ist eine Symbolik. Die Taufe ist ein Symbol dafür, was passiert ist im Leben dieses Kerkermeisters und im Leben von unseren vier Täuflingen, wovon wir nachher hören werden. Die Taufe symbolisiert nämlich, dass unser alter, sündiger Mensch, unser Mensch, der ohne Gott war, stirbt. Und das symbolisieren wir, indem wir untertauchen und damit ein für alle Mal wie eine Beerdigung stattgefunden hat. Also man kann sich das Taufbecken vorstellen wie ein offenes Grab. Ja? Und man geht hinein und wird untergetaucht und der alte Mensch stirbt und dieser neue, reine Mensch steht wieder auf Und das ist diese Symbolik des Auftauchens. Nicht, weil man jetzt unmittelbar ein besserer Mensch ist oder so, ja, sondern weil Jesus ein perfekter Mensch war und weil sein Leben eins zu eins angerechnet wird für uns, auf uns überschrieben wird. Wenn man das in einem Bild ausdrücken würde, könnte man sagen, sein ausgeglichenes Konto wird uns eins zu eins übertragen, der wir ein Konto haben, das deutlich im Minus war. Und so gleicht er das aus. Und wir finden diese Reihenfolge von diese gute Nachricht. Das Evangelium wird gehört, das Evangelium wird geglaubt, das Geschenk wird persönlich in Anspruch genommen und Menschen lassen sich taufen als Symbolik dafür, was passiert ist in ihrem Leben, als sie das Evangelium angenommen haben. Wir finden diese Reihenfolge immer wieder. Sie ist ganz gängig. Ja? Das ist das, was wir ständig wieder lesen. Ich will ganz kurz zu diesem Text noch eine Anmerkung machen, weil er wird immer wieder auch mit rangezogen, um daran aufzuzeigen, dass dort Kinder getauft wurden und dass das irgendwie von daher begründet wird. Aber ich, also weil es heißt an dieser Stelle, dass er und sein ganzes Haus sich taufen ließen, aber ich will deutlich machen, das muss nicht zwangsläufig so sein, beziehungsweise das geht aus dieser Stelle gar nicht so klar hervor. Weil wir wissen weder, ob Kinder im Haus waren, noch wissen wir, wie alt diese Kinder waren. Und dem entgegen spricht eigentlich vielmehr, dass wir wissen, dass auch diese Hausgenossen, die im Haus waren, die Botschaft gehört haben und dass sie sich daraufhin haben taufen lassen. Also wir finden diese gleiche Reihenfolge wie sonst auch immer. Ja, die gute Nachricht wird gehört, sie wird geglaubt, angenommen und es wird sich taufen gelassen. Am Ende von dieser Begebenheit sieht man, wie diese Botschaft von Jesus das gesamte Leben auf den Kopf stellen kann. Wir müssen uns mal vor Augen führen, was da eigentlich passiert. Da ist ein Gefängniswärter, der am Ende dieser Geschichte die Gefangenen, die er kurz vorher eingebuchtet hat, aus dem Gefängnis herausführt, der sie zu sich nach Hause führt, der ihnen die blutigen Striemen abwäscht, weil sie vorher ausgepeitscht wurden, und der sie bewirtet auf einmal und sie feiern ein Fest zusammen. Also alles ist umgekrempelt, alles ist auf den Kopf gestellt. Und warum? Warum passiert das alles so? Weil es eine Geschichte der unglaublichen Rettung ist. Die Rettung von Paulus und Silas aus dem Gefängnis. Das ist das, was wir als allererstes wahrnehmen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Es ist vielmehr die Rettungsgeschichte von einem Kerkermeister, der zunächst vor seinem irdischen Tod bewahrt wurde, der zunächst vor seinem Selbstmord bewahrt wurde, indem er sich auf sein Schwert ausspießen wollte, und der dann aber auch vor dem ewigen Tod bewahrt wurde, weil er erkannt hat, dass er schuldig ist vor Gott und weil er Jesus angenommen hat. Und so wurde er bewahrt vor dem ewigen Tod, vor der ewigen Trennung von Gott. Und es ist nicht mal nur die Geschichte von der Rettung dieses Kerkermeisters, sondern die Rettung vieler Menschen, weil seine gesamten Hausgenossen, wie wir gesehen haben, ebenfalls Jesus angenommen haben, davon gehört haben, ihn angenommen haben, sich taufen lassen haben und ihr Leben Jesus unterstellen wollten ab diesem Zeitpunkt. Und so ist es eine wunderschöne Geschichte, eine Wahnsinnsgeschichte der Rettung. Und selbst die Gefangenen, die Insassen, die da sonst noch waren und das alles mitgekriegt haben, sind ins Nachdenken gekommen. Und es ist am Ende zu Recht so, dass es heißt, und er führte sie hinauf in sein Haus und ließ ihnen den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Es ist ein Riesengrund zur Freude, ein Riesengrund zum Jubeln. Rettung ist immer ein Riesengrund zur Freude. Und vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr gerettet seid, an eure eigene Rettung, wie das war. Vielleicht kann das neu bedeutsam werden auch für euch. Vielleicht erinnert ihr euch an eure Taufe. Und es ist gut, sich immer wieder auch an diesen Punkt der Rettung als Ausgangspunkt für weiteres Leben zurückzuerinnern und sich dann neu dran zu freuen. Aber wir freuen uns vor allem heute mit euch, dass ihr gerettet seid und dass wir heute mit euch diese Taufe feiern dürfen. Und wir freuen uns, jetzt gleich noch mehr von Gottes Geschichten mit Menschen, wie er rettet, zu hören, indem ihr uns einfach erzählt, wie das bei euch war.